Herzlich willkommen zu Lambert Klamra Jazz, der Grammy-nominierte Podcast aus den Vereinigten Staaten, der einzige Podcast über Jazz auf der Welt. Ich begrüße neben mir den Superhost Felix Weigt.
Neben dir bin ich. Schönen guten Abend, guten Morgen,
ja,
gute Nacht. Eigentlich wahrscheinlich gute Nacht, weil wir sind nach wie vor Einschlafhilfe.
Oder Aufwachhilfe, habe ich eigentlich erst eher das Gefühl, wenn man sich so die Stats anguckt.
Ja, das stimmt.
Leute scheinen es eher so zum Aufwachen zuzuhören. Also vor 6.30 Uhr wird sehr viel gestreamt, aber vielleicht kommen die auch gerade alle aus dem Berghain, das weiß ich nicht.
Das kann es natürlich sein. Das heißt, wir laufen auf der After-Hour.
Genau, heute soll es um Schmerz und Verletzungen gehen, denn der Podcast Lambert Klamra Jazz, der LK, ist natürlich auch immer ein Abbild unserer Gesellschaft. Sind wir nicht alle verletzt? Haben wir mit Traumata zu kämpfen oder brauchen wir Therapie? Nein, denn es gibt den LK, der all ihre Bedürfnisse vereint. Erst recht, wenn es sich um seelische Wehwehchen handelt. Sollte es sich allerdings um was Ernstes handeln, sucht doch einfach einen Profi auf oder stellt euch auf die Bühne, das mache ich meistens so. Da lässt sich auch einiges verarbeiten. So ein gefügiges Publikum lässt sich gerne als Therapeut missbrauchen. Wie gesagt, für den Rest stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Du gehst jetzt ins Freie, wie ich sehe.
Ja, ja, lass dich mal nicht abhalten jetzt. Du hast ja anscheinend so eine richtige ausgepuffte Anmoderation da geskriptet. Mach mal weiter.
Und dann auf einmal sehe ich, wo du dich aufhältst. Ja. In einem riesengroßen Anwesen, einem Chateau, könnte man fast sagen. Ja, ja. Mit Außenbereich und Balkons und Terrassen und so. Was ist denn da los?
Ja, ich bin in Paderborn. Hauptstadt,
das ist ja wunderbar.
Hauptstadt des Verbrechens, zumindest in Nordrhein-Westfalen oder im Kreis Ostwestfalen-Lippe. Ja, und ich habe hier so eine Wohnung vom Theater.
Ist doch keine Wohnung.
Das ist
so, ja. Stapel mal nicht so tief.
Ja, das ist so ein bisschen so eine Playboy-Bude. Also ich habe diese sehr große, offene Wohnküche und dann habe ich an der Zahl 3 Badezimmer.
Ja.
Also eine Toilette, alles grün gefliest. Einmal Dusche, Toilette, Waschbecken und Waschmaschine.
Oh, warte mal, ich krieg.
Und dann habe ich noch ein drittes Badezimmer, allerdings nur mit Badewanne und Doppelwaschbecken. Das ist aber witzigerweise ein Durchgangszimmer zum Schrankzimmer. Mhm. Und das Schrankzimmer ist ein Durchgangszimmer zum einen der beiden Schlafzimmer. Und man kommt aber dann sowohl von der Wohnküche als auch vom Schlafzimmer auf diese Terrasse. Die hat leider den Nachteil, dass die so mehr oder weniger eigentlich nur nach oben offen ist. Guck mal, wenn du mal hinter dich guckst, hinter mich, siehst du, dass da eigentlich nur so ein erhöhter Schlitz nach außen ist, ne?
Aber die Aussicht da war ganz schön, oder?
Ja, also ich
meine. Oder kannst du es gar nicht sehen?
Naja, so ein paar Hausdächer.
Ach so, Hausdächer, naja.
Alles flach gebaut. Aber jetzt lass dich nicht abhalten. Also ich bin hier, ich komme gerade von der Generalprobe.
Du hast 3 Toiletten in deinem Anwesen?
Zwei Toiletten in 3 Bade.
Eine für groß, eine für klein quasi. Einmal Nummer 1, einmal Nummer 2.
Das ist gut. Nummer 1 kann man ja auch zur Not in die Dusche machen. Oder ins Waschbecken, je nachdem.
Was? Ins Waschbecken? Wir sind noch nicht auf Tour.
Richtig. Da wird ja auch gerne auch mal in ein großes Bierglas uriniert, wenn der Backstage-Raum hinter der Bühne ist. Gut, aber das besprechen wir in der großen Backstage-Raum-Folge. Ich hatte jetzt gerade GP, Generalprobe, noch ein paar Fades gebaut. Bisschen was verändert, noch am EQ gedreht. Und das Stück ist jetzt fertig. Wenn ihr im Kreis Paderborn seid, guckt euch das an. Buddeln. Es geht um depressive Kinder.
Buddeln?
Buddeln.
Ah.
Olm buddelt sich ein, weil er Depression hat. Und dann müssen wir in die Tunnel.
Guck mal, das passt ja jetzt schon zu sowas von gar nicht zu der Anmoderation, die ich vorher hatte, weil ich meinte, wir übernehmen das meiste an seelischen Wehwehchen. Obwohl, ich meinte auch, bei den großen Themen können wir nicht ganz mithalten. Da sollte es professionelle Hilfe geben, wie zum Beispiel ein Theater.
Genau. Ja? Ich helfe ja professionell hier am Theater mit Depressionen.
Ich finde es auch super, dass du mir bei meinem Podcast-Bestreben professionelle Unterstützung zukommen lässt. Ja. Vielen Dank dafür.
Genau, also ich mit Kraft der Musik. Ich weiß ja, ob Heilung in Aussicht ist, aber zumindest Auseinandersetzung und Zerstreuung in Form eines kleinen Theaterstückes, was morgen Premiere hat. Aber lass dich mal nicht abhalten. Du hattest das so schön anmoderiert mit den Wehwehchen. Wieso denn eigentlich Wehwehchen? Was ist denn los? Bist du Depri oder was?
Nee, gleich mehr dazu. Ich wollte nur mal kurz eine Sache sagen, die wirklich wichtig ist und die vielleicht auch lange zu kurz gekommen ist in diesem Podcast, weil wir sie einfach immer wieder vergessen.
Ja.
Weil wir auch ein bisschen verpeilt sind und immer wichtigere Dinge zu besprechen haben, als darauf hinzuweisen, dass wir auch sowas wie eine finanzielle Unterstützung eingerichtet haben. So, weil so wichtig ist es uns ja nicht. Uns geht's um die Inhalte, aber trotzdem her mit dem Cash. Über unsere, wie heißt das nochmal? Shownotes, ne? Shownotes. Ihr könnt bei den Shownotes nachgucken, ob ihr nicht mal was spenden wollt.
Ja.
Bei mir Coffee, da könnt ihr mit Apple Pay oder Credit Card oder gibt es auch so ein anderes Portal, das heißt Ko-fi.com, könnt ihr dann über PayPal irgendwie spenden und dann wäre das super, weil wir brauchen die Kohle, damit wir das hier alles bezahlen können. Das alles ins Internet zu stellen und so, das kostet wahnsinnig viel Geld. Podigy will immer mehr und jetzt ist Podigy nicht auch Amerika, dann kommen da noch Zelle rauf seit heute.
Ja.
Und solche Sachen. Ja, und genau. Außerdem wollen wir natürlich reich werden. Das wäre natürlich auch noch ganz gut. Und das am liebsten mit eurer Hilfe. Und wie gesagt, ihr spart ja das Geld für den Therapeuten. Also wenn ihr es, weil, wie gesagt, wenn ihr nur seelische Wehwehchen habt, dann kommt zu uns, ist günstiger und investiert das Geld dann in die Unterstützung. Aber wie gesagt, es gilt nur für die Wehwehchen. Wie zum Beispiel, braucht ihr mal gute Laune, kriegt ihr hier.
Genau.
Hin und wieder auch ein bisschen Coach-Content, kriegt ihr bei uns. So.
Genau.
Wollt ihr wissen, wie man alteriert spielt? Ja, schaltet LK Jazz ein. Solche Sachen.
Genau. Wir nehmen auch Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin.
Ja.
Oder auch Dogecoin.
Oder auch Dogecoin. Und ja. Was ist mit dem Trump-Coin? Den gibt's doch auch, oder?
Den kenne ich noch nicht. Der Dogecoin ist ja der von Elon. Nehmen wir auch gerne.
Ah,
also, okay. Her damit.
Da sind wir nicht so. Außerdem, wenn ihr keine Kohle habt, teilt doch mal bitte die Folgen zu den jeweiligen Themen, die ihr besonders interessant findet, mit den jeweiligen Freunden, wo ihr denkt, Mensch, das könnte uns ja miteinander verbinden, da könnten wir auch noch mal privat drüber reden und so. Und dann kommt ihr vielleicht zu Ergebnissen, die ihr uns dann wieder mitteilen könnt. Ich glaube, da kommt nämlich heute auch einiges zusammen. Das ist immer wahnsinnig inspirierend und hilft dabei, den Podcast auch am Leben zu halten. Wir brauchen auch Content von euch, redaktionelle Zuarbeit und. Und dadurch hilft es natürlich dann immer, die einzelnen Folgen auch mal ein bisschen über einen WhatsApp-Channel oder über so ein paar Gruppen einfach mal zu teilen. Sehr gut macht ihr das. Toll, weiter so. Zum Beispiel gibt es das Thema Schmerz.
Ja,
Schmerz David, und genau. Wehwehchen.
Spann uns doch nicht so auf die Folter, wollte ich gerade sagen. Die Leute skippen doch sonst weg. Schmerz, es soll um Schmerz gehen.
Es soll um Schmerz und Verletzungen gehen heute. Ne? Also falls ihr noch nicht wisst, worum es... ja, ich sag's dir schon mal an, dann könnt ihr die Folge schon mal teilen.
Genau. Ja, führ uns mal ein. Wo drückt denn der Schuh?
Ich habe mir hier so einen kleinen Igelball geholt. Siehst du den?
Ja.
Der ist schön, oder?
Das ist ein kleiner Igelball.
In
fruchtigem Gelb.
Also ich weiß nicht, ich weiß noch, wie wir letzte Woche in London spielten und wir gingen so nach Hause nach dem Konzert. Es war irgendwie ein schönes Konzert gewesen eigentlich. Und du gingst dann nach Hause und sagtest so, Mensch, das ist eigentlich das Geilste. So haben hier so 400 Leute ausverkauft. Man fährt so nach London und what's not to like? Besser kann es ja wohl nicht sein, das Leben. Und ich hätte dir sehr gern zugestimmt. Nur als ich dann alleine im Hotelzimmer saß, merkte ich, wie sehr mir meine Hand wehtut. Und dachte so, Mensch, irgendwie ärgerlich, dass ich dieses Konzert nicht irgendwie dann spielen kann, wenn mir meine Hand nicht wehtut. Ich leide nämlich tatsächlich und ich habe diese ganzen Konzerte letzte Woche eigentlich alle unter großen Schmerzen gespielt und nur mit Hilfe von Ibuprofen durchhalten können, weil ich an einer Sehnscheidenentzündung leide und diese Konzerte trotzdem dann gespielt habe, was ich weiß, jetzt jeder Arzt, der uns zuhört, und da haben wir einige von, natürlich sofort wird sofort denken, hat er sie nicht alle. Man muss natürlich sofort sämtliche Konzerte absagen.
Du alter Draufgänger.
Damit das nicht chronisch wird. Und natürlich weiß ich das auch. Man fängt an, irgendwelche Sachen zu googeln, denen und so, was kann man machen und so. Und was kommt dann sofort in meinem Algorithmus? Alice Saraott, diese klassische Pianistin, sagt Konzerte ab wegen Sehnscheidenentzündung. Hab ich nicht gemacht. Aber ich dachte jeden Abend wieder so, es ist wirklich grenzwertig. So, das Einzige, was ich mir so, womit ich mir das noch so gut reden konnte, ist, dass es ja nicht die Überlastung durch Klavierspielen zustande gekommen ist. Das heißt, wenn ich spielte, ging das immer gerade noch so, aber man merkte trotzdem in der Hand, dass halt so die betroffenen Regionen in Mitleidenschaft gezogen werden. Sondern das ist eigentlich, glaube ich, eher so durch diese Daumenbewegung auf dem Handy zustande kam. Ein Schicksal, was ich, glaube ich, mit vielen Menschen meiner Generation teile. Die sind noch nicht gut mit den Daumen so. Ich glaube, ja. Die Gen Z hat stärkere Daumen.
Das kann sein. Daumen-Wrestling ist ja auch teilweise ein Sport, der auf deutschen Schulhöfen praktiziert wurde. Und dann erzähl mal weiter. Also, Daumen.
Nee, kann nicht die Daumen, sondern also eigentlich so die ganze Hand. Es hatte sich so auf den ganzen Unterarm so ausgeweitet, die Schmerzen. Und mit Ibuprofen ging das schon. Irgendwie, also bestimmte Stücke habe ich ja von vornherein auch dann nicht gespielt, die mir wehgetan haben, wie zum Beispiel Porcelain. Das habe ich einfach ausgespart. Aber eigentlich war für mich vollkommen klar, das sollte ich nicht tun. Also ich soll das eigentlich nicht spielen. Andererseits war ich ja schon auf Tour und dachte so, ja, wenn ich jetzt irgendwie alle Konzerte absage, ist es ja nicht so, dass die Veranstalter sagen, ja, kein Problem, dann machst du es halt irgendwie in ein paar Wochen, sondern es findet halt einfach nicht statt. Ich kriege die Gagen nicht, ich habe trotzdem all die Kosten, ich muss euch trotzdem bezahlen. Und deswegen habe ich dann halt das so gemacht. Also gesundheitlich wahrscheinlich kein besonders guter Move, aber finanziell sah ich mich so ein bisschen dazu gezwungen. Aber genau, ich habe euch auf Tour da versucht, nicht weiter mit zu belasten, denn bei mir haben Gefühle natürlich Schweigepflicht. Aber ich dachte dann halt, eigentlich fand es ja schön, dass du so begeistert warst von diesem Konzert, war ja auch schön und so. Aber ich dachte dann abends so, ja, es gibt schon what not to like ist. Also in diesem Game.
Also bitte jetzt Genesungswünsche und Kondolenz schreiben an info@lambert.com.
Ja, da gerne. Da
würdest du dich doch freuen, oder?
Ja, doch gerne. Ich war dann auch...
sag mal die E-Mail.
lambert@listentolambert.com.
Genau, ja, da bitte, ja. Da jetzt bitte, genau, Genesungswünsche. Auch wenn ihr so Tipps habt.
So Dehnübungen.
Vielleicht gibt es ja, auch
noch ein paar Igelbälle übrig
oder so. Ja, was von Ratiofarm oder was, ja, ja. Was Pflanzliches.
Also, es ist wirklich toxisch. Toxisch. Es gibt wirklich Pianisten, die haben das so lange ignoriert, diese Schmerzen, dass sie dann wirklich aufgehört haben mit ihrer Karriere. Ne? Also, weil das halt so chronisch werden kann. Ich gehe da jetzt bei mir nicht von aus, denn ich bin hart im Nehmen.
Wer denn?
Außerdem habe ich.
Gibt es da prominente Beispiele?
Nö, weil die haben dann ja aufgehört.
Naja, prominentes Beispiel: Robert Schumann. Der hatte immer was an den Fingern. Und dann hat er sich, der war ja bei, wie heißt es, Karl Wieck, glaube ich. Das war ein, ich glaube in Leipzig, ein Klaviervirtuose oder auch Lehrer. Und da war Schumann im Unterricht und Robert Schumann sollte eigentlich Klaviervirtuose werden. Das lief aber dann irgendwie mit den Fingern nicht, weil der da auch irgendeine chronische Geschichte hatte. Und dann hat er sich zum Üben so einen kleinen Galgen gebaut, der gerade so den Mittelfinger angehoben hat, wo er dann so quasi gegen so Gewicht anspielen musste. Und das hat dann dazu geführt, dass er seine Hände vollends versaute. Also da endete eine Konzertpianistenkarriere und dann musste er leider auf die Komposition umsatteln.
Umsatteln, okay.
Hat sich aber natürlich noch die Tochter seines Lehrers, die hat er trotzdem geheiratet, Clara Wieck, dann später Clara Schumann.
Ja.
Also für irgendwas war es gut, für die Liebe.
Ja, über Keith Jarrett weiß man, dass er ja auch sehr viele Dehnübungen gemacht hat. Allerdings nicht, um der Sehnscheidenentzündung vorzubeugen, sondern um größere Abstände greifen zu können, weil er immer das Gefühl hatte, er hat zu kleine Finger. Ja. Er wollte die Dezime locker greifen können und so.
Genau.
Vielleicht hatte Robert Schumann ähnliche Ambitionen, das weiß ich nicht.
Ja. Hast du denn da noch irgendwas aktuell zu deiner Krankheit, was du uns erzählen möchtest? Oder sollen wir vielleicht mal in so ein bisschen, das war jetzt Anlass nehmen, mal so allgemein so ein bisschen so typische Musikerverletzungen durchzugehen. Ich würde das gerne so ein bisschen abgrenzen von der Krankheit. Das wird dann ja irgendwie so ein weites Feld.
Ja.
Aber wenn wir einfach mal so bei der Verletzung bleiben und auch vielleicht mal so die typischen Verletzungen durchgehen.
Da bin ich ja wieder gespannt wie ein Flitzebogen, was du da so zusammengetragen hast. Du hast ja auch einen Aufruf gestartet.
Ja.
Sehr gut.
Genau, wir haben auch die Impros mal gefragt, was ihnen so einfällt und so. Aber bleiben wir vielleicht doch mal erstmal noch so ein bisschen, die offizielle Diagnose ist Sehnenscheide, ist das richtig?
Jo.
Ich bin ja nur so eine Art Arzt, ich bin eher so eine Art Quacksalber. Aber dem verwandt ist ja, glaube ich, der Sehnscheidenentzündung auch das Karpaltunnelsyndrom. Das nennen ja auch immer viele Leute, dass sie das am Spielen hindern. Das sind auch so irgendwas am Unterarm, ne?
Ach ja?
An den Handfingersehnen, keine Ahnung.
Ja, also über die Sehnen weiß ich jetzt durch die Ergotherapie, dass das die Muskel und die Knochen verbindet. Die Sehnen verbinden Muskel und Knochen. Und die können halt sich irgendwie überdehnen oder unterdehnen. Und man muss natürlich die Dinge dann vermeiden, die schmerzhaft sind. Deswegen ist dann halt Klavierspielen auch nicht besonders ratsam. Allerdings, man sollte auch nicht komplett alles unter Ruhe setzen, so, sondern man kann schon so, wie gesagt, so gewisse Dehnübungen und dafür sorgen, dass da so ein Muskelaufbau trotzdem stattfindet. Das ist mittlerweile wohl doch gegeben, also ratsam.
Ja, also ab an die
ärztlicher
Eisen.
Sicht.
Ab an die Eisen mit dir?
Nur wenn es nicht wehtut. Also alles, was nicht wehtut, kannst du machen, sagt man, glaube ich, so in der Ergotherapie.
Ja. Ja. Also, aber wie gesagt, dieses, was immer so im Volksmund Sehnscheidenentzündung heißt, das, da stolpert man oft drüber im Kollegenkreis. Immer mal wieder Thema Handschmerzen. Aua, aua, aua. Ist das deine erste Verletzung am Bewegungsapparat?
Ich hatte genau das mal vor 20 Jahren, als ich mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet hatte in Holland.
Da hattest du aber noch kein Smartphone.
Da hatte ich noch da hatte ich das tatsächlich induziert durchs Klavierspielen.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass das jetzt der Fall gewesen ist. Sondern ich glaube, jetzt wirklich induziert durchs Smartphone.
Ja.
Was letztlich, glaube ich, meine Rettung war. Weil die Handlung des Klavierspielens gar nicht so doll wehtat. So. Aber hat trotzdem, ja, wie ich eben schon meinte, dadurch, dass sie halt so konstant ist, die Belastung dann über 1,5 Stunden dann doch auch was immer mitgemacht hat und auch immer wieder für eine Neubelastung gesorgt hat.
Und du drischst ja auch wirklich rein, als gäbe es keinen Morgen mehr, ne? Wie ein Berserker.
Ja, das ist natürlich Teil der Show, dass man dann auch mal wirklich richtig laut wird und so. Es soll ja auch irgendwie, habe ich ja so einen Rock'n'Roll-Anspruch auch natürlich an so eine Show, ist ja klar.
Also, wenn wir erstmal das abklappern, ich habe auch Erfahrungen mit Handverletzungen und zwar 2-mal. Das war aber auch immer aus anderen Gründen, also aus auch nicht vom durchs Musikmachen, sondern einmal habe ich so einen Fußboden vorm Abschleifen so da abgespachtelt, weißt du? Mm.
Ja.
Was dazu führte, dass ich dann meine linke Hand massiv so verkrampfte und ich im Prinzip diese Hand gar nicht mehr öffnen konnte. Und ich hatte dann so Proben, Theaterproben. Und ich weiß noch, dass ich dann den Kontrabass spielte, immer in so einer Art Polizeigriff. Also so die Finger so eng zusammen und eigentlich immer nur so eine Note mit der ganzen Hand. Also da musste man sich irgendwie so ein bisschen helfen. Die Streckung der Hand war da stark gefährdet.
Aber ich meine auch zu erinnern, dass du schon mal auf so einer früheren Tour, wo du damals E-Bass mit uns gespielt hattest, dass du da auch sowas schon mal hattest mit den Fingern.
Das war, glaube ich, genau die Zeit. Ja, das war 2017 im Herbst. Genau, da konnte ich die Finger nicht so richtig auseinanderkriegen von der linken Hand. Dann hatte ich das nochmal. Und zwar bin ich leidenschaftlich gern Fahrrad gefahren und hatte dann einmal mit so einem auch recht klapprigen Fahrrad bin ich gefahren von Berlin nach Hamburg. Mit einer Übernachtung in Wittenberge, aber bin da in 2 Tagen diese Strecke gefahren, was dazu führte, dass dann durch diese Belastung vom Fahrradlenker meine Hände so eingeklemmt waren und ich dann Probleme mit der, vor allen Dingen da mit der rechten Hand hatte. Da hatte ich nicht so richtig Kontrolle über meinen Daumen und konnte auch die, ja, auch an beiden Händen die Finger nicht so optimal bewegen. Das ist auch lustigerweise dokumentiert. Das war nämlich irgendwie ein paar Tage, bevor wir mit der höchsten Eisenbahn beim Hurricane spielten und dann am Sonntag beim Southside. Und am Samstag haben wir in Haldern so Unplugged-Videos gedreht. Das war ganz interessant. Beim Hurricane selber, das ist ja auch ganz toll für die Leute, die da spielen, gab es da tatsächlich einen Physiotherapeuten.
Ja, geil.
Und der hat mir dann so eine Schiene gebaut und mir das so ein bisschen freigedrückt. Und dann war es auch besser. Aber interessant ist, es gibt diese Videos. Und da gibt es ein Video, da spielen wir durch das Lied heißt das überall, in so einer Kirche. Und ich spiele da Gitarre, Akustikgitarre. Und man sieht auf diesem Video, wie ich so eine ganz komische Handhaltung habe und versuche so relativ, für meine Verhältnisse zumindest, also komplexere Voicings auf der Gitarre zu greifen. Und genau, aber diese komische Schonhandhaltung, in der ich das mache, das liegt daran, dass ich genau da gerade diese Handverletzung hatte. Das ist verewigt quasi.
Ja.
Genau.
Genau. Also ich bin jetzt wirklich auf der Suche für einen Sub, der einfach nur die Maske aufsetzt und dann halt alle meine Stücke spielen kann für solche Fälle. Dafür habe ich das ja eigentlich mal erfunden, dieses Konzept. Also wenn da draußen irgendjemand alle meine Stücke spielen kann und gern und auch irgendwie gut drauf ist und so und mal Bock hat, dann würde ich in solchen Fällen gerne auf diese Person zurückgreifen, weil das ist irgendwie schon stressig, dass man das immer alles selber machen muss und dass man nie krank sein darf dann in so einem Moment. Das nervt.
Genau. Also ich hatte aber sonst auch nie eine Verletzung, also bis auf diese beiden Handsachen gab es nie was, was mich, glaube ich, komplett jetzt so verletzungsmäßig vom Spielen abgehalten hat. Ich hatte mal, da kannst du dich aber auch dran erinnern, das war zu meinen Abiturzeiten, da hatte ich tatsächlich, man muss es leider dummerweise sagen, durch Toben im Klassenraum mir die Kniescheibenaufhängung gerissen, im linken Knie.
Stimmt.
Und war dann auf Krücken und wurde auch operiert, das dauerte auch wirklich viele Wochen. Und da habe ich dann auch, da hatten wir beide nämlich zusammen auch so Gigs, wo ich dann natürlich einfach im Sitzen gespielt habe. Aber
ja, stimmt.
Genau.
Krückengigs.
Und das wiederholte sich tatsächlich nicht ganz so schlimm nochmal vor 4 Jahren. Und das ist auch eine musikertypische Verletzung, nämlich die Verletzung, eine Verletzung, die beim Laden passiert ist. Auf der Parkbühne Geiserhaus in Leipzig.
Ah, in Leipzig,
hast du da mal gespielt?
Genau. Ja, habe ich auch schon
mal gespielt. Wir spielten, glaube ich, mit dem Gisbert-Schubert-Programm. Und ich war so im Halbdunkeln dann auf dieser Open-Air-Bühne, trug wahrscheinlich meine Verstärker die Bühne runter und irgendwie kam ungünstig auf diese Stufe von der Bühne runter auf so einen schrägen Stein und zog mir ein Bänderriss im Fuß zu, was auch dazu führte, dass ich dann auch musikalische Aktivitäten danach auch im Sitzen in den Wochen danach mit im Sitzen dann vollbrachte.
Da bist du so ein bisschen von der Bühne gefallen oder was?
Nein, nicht gefallen. Ich bin wirklich einfach nur beim, also ich bin diese Stufe runter von der Bühne mit wahrscheinlich mit so einer Bassbox in der Hand und einfach ungünstig aufgekommen und habe mir da das Band am Fuß gerissen. Und das war aber nicht so schlimm, das heilte dann von selber, hatte man natürlich auch ein paar Wochen Spaß mit. Aber genau, das ist quasi eine Verletzung, die quasi auch um die Musik herum passierte.
Ja, deswegen ist ja eigentlich fürs Loden auch der Backliner zuständig.
Richtig.
Genau, das sollten eigentlich die Künstler nicht selber machen, aber die hat man halt nicht immer zur Verfügung, je nachdem wie groß die Produktion ist. Ich habe keine Backliner. Spoiler Alert.
Genau.
Dave Grohl hat allerdings Backliner und dem ist es ja auch mal passiert, dass er von der Bühne gefallen ist. Und ich glaube, dann ist er ins Krankenhaus, hat sich verarzten lassen, irgendwie sein gebrochenes Bein, ist zurück auf die Bühne und hat im Rollstuhl irgendwie weitergegangen.
Genau, da gibt es Aufnahmen, wie Dave Grohl ein Konzert im Rollstuhl singt und Gitarre spielt. Sowas Ähnliches habe ich auch schon mal bei Axl Rose gesehen, dass der mit so einem Plastikstiefel, den man so manchmal bekommt, da über die Bühne rumpelte.
Ah ja.
Also genau. Also im Idealfall betrifft die Verletzung natürlich nicht so die primären Teile des Bewegungsapparats, die einem am Auftreten hindern. So, ich habe eigentlich gedacht, vielleicht so als kleine Gliederung, vielleicht gehen wir mal so instrumentenspezifische Sachen durch, oder?
Ja, gerne.
Um dann vielleicht mal so ein bisschen. Also ich glaube, wir werden sehr oft auf Hände zu sprechen kommen, ne? Und dann erzählen wir mal unsere Anekdoten dazu. Und vielleicht geteiltes Leid ist ja halbes Leid.
Halbes Leid, ja. Die meisten Instrumente werden ja tatsächlich mit den Händen bedient, außer das Schlagzeug. Und da erinnere ich auch Luca eine Tour mal leidend mit einem dicken Fuß gespielt zu haben, was natürlich dem Heilungsprozess überhaupt nicht gut getan hat. Ich glaube auch, ist auch durch so eine Ladeaktion passiert, so dass er seinen Fuß umgeknickt hat. Irgendwie musste das Rhodes geladen werden oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann hat er die ganze Zeit lang einen dicken Fuß und jeden Abend halt trotzdem wieder belastet und so. Also es ist halt ultra hohl, aber was willst du machen? Also kannst natürlich einfach sagen, ich kann nicht. Mhm. Aber wir leben nun mal nicht in so einer musikalischen Gesellschaft, wo dann die Leute sagen, ja klar, kriegst dein Geld trotzdem.
Also, ja. Das ist wohl so. Wolltest du da noch ein längeres soziale Ungerechtigkeitssegment draus machen?
Nö.
Oder sollen wir heiter, anekdotisch mal?
Anekdotisch
mal. Ja, genau. Also, aber natürlich. Also,
dass sich die Leute halt ja dazu einfach ein bisschen genötigt fühlen, selbst wenn sie verletzt sind, halt trotzdem halt alles dran zu setzen, das halt trotzdem irgendwie zu machen. So.
Eine weise Person sagte auch mal, darum sterben Musiker auch so früh, weil die halt immer krank oder verletzt auf die Bühne gehen. Das ist, also natürlich gerade in einer Freiberuflichkeit, wo man dann quasi on point performativ tätig sein muss, da überlegt man sich natürlich dreimal, ob man sich krank schreibt.
Jetzt kommt von dir aber die Sozialkritik.
Ja. Genau, ich sage, ich will das, ich führe die nur an, um jetzt quasi da einen Punkt zu machen.
Schluss damit.
Jetzt das haben jetzt alle verstanden. Also ich brauche jetzt erstmal von dir klaviertypische Verletzung. Robert Schumann hatten wir natürlich schon. Was ist denn aber eigentlich so eine klaviertypische Verletzung? Hast du da mal drüber nachgedacht?
Also mir würde dann natürlich als erstes die Sehenscheidenentzündung einfallen, unter der ich ja jetzt auch leide. Sonst etwas durchs Üben kann eigentlich nichts anderes hervorgerufen werden als das, oder?
Genau. Deswegen halt,
aber doch, natürlich. Hier hinten hatte ich ja auch schon Bandscheibe.
Bandscheibe.
Aber darunter leiden auch alle sitzenden
Instrumentalisten. Alle sitzenden, genau. Ja. Weil Sitzen ist nicht gut, ne, oder?
Ja, muss halt wie für Ausgleich sorgen, ne? Aber genau, zu viel Sitzen ohne Ausgleich ist nicht gut.
Nee, wie ist denn aber, man kann auch im Stehen spielen. Also zum Beispiel der Pianist Ben Folds, der spielt ja teilweise ganze Konzerte im Stehen.
Ja, Jarrett steht auch immer so halb.
Der steht zumindest auf, der entlastet kurz den Rücken. Das ist alles gar nicht ekstatische Show, sondern das dient eigentlich zur Entlastung des Rückens.
Wahrscheinlich, er hat keinen Bock auf Bandscheibe.
Scheint es wichtig zu sein, dass der Rücken so ein bisschen mobil bleibt. Ne?
Ja.
Sonst ist das Klavier ein relativ verletzungsarmes Instrument, ne?
Ja, wenn du es nicht selber schleppen musst. Dann kommen natürlich neue Risiken.
Das habe ich mir auch gedacht. Eigentlich die größte Gefahr ist natürlich das Transportieren des Klaviers.
Ja, genau. Also ab dem Zeitpunkt, wo du zum Beispiel das Rhodes spielst, hast du wirklich ein Problem, wenn das mal eine Treppe rauf oder runter musst und du unten gerade angesiedelt bist beim Transport.
Ja.
So, und oben jemand gerade vielleicht nicht so gut zupackt. Genau. Es gibt also wirklich schon auch ganz schlimme Sachen erlebt damit. Das ist ein Todesinstrument, das Rhodes.
Absolut. Und natürlich dann noch, die Steigerung ist natürlich die Hammond-Orgel mit dem zugehörigen Leslie. Die zu schleppen, sehr gefährlich. Es gibt halt auch Clubs mit gefährlichen Ladewegen. Zum Beispiel, wie heißt das da, in Jena, der Rosenkeller, da im Keller, wenn man da diese Wendeltreppe runter muss, sehr gefährlich.
Ja.
So, Klavier schleppen, gefährlich. Eine klaviertypische Verletzung ist natürlich, wenn einem der Klavierdeckel auf die Finger fällt.
Ja, ehrlich gesagt habe ich diesen Fall noch nie gehört. Du?
Ja, es gibt doch so Anekdoten, dass bei irgendeiner modernen Komposition dann in der Note steht, jetzt Klavierdeckel zuknallen und dann solche Sachen.
Ja. Ich denke das immer wieder, wenn wir das Klavier nochmal umstellen. Wir kommen ja mal rein, so. Ja. Man sieht so, wie die Bühne aufgebaut ist und denkt so, das Klavier steht noch nicht ganz richtig. Vielleicht muss man es nochmal ein bisschen eindrehen oder so. Aber der Deckel ist schon auf.
Ja.
Und ich denke immer so, mache ich mir jetzt die Mühe, den Deckel irgendwie zuzumachen oder kriegen wir das auch so?
Also
ich
gesagt, da sollte eigentlich der Klavierführerschein für entzogen werden, weil natürlich beim Verrücken des Pianos wird der Deckel zugeklappt. Also
ja, du meinst jetzt aber
den Deckel vom Flügel, ne?
Ja, vom Flügel. Ja. Ich mache das ehrlich gesagt oft nicht, weil ich denke so, das sollte der aushalten.
Gut,
ja,
aber schneide ich raus.
nee, lass das mal schön drin.
Gut.
Ehrlich gesagt, dann wirklich, wenn man das nicht will, dass ich das mache, dann braucht man halt auch mehr gefügiges Personal.
Gut.
Vor Ort, die das dann so durchführen, wie sie es für richtig halten.
Also gut, lass ich drin, die anderen sind schuld. Klaviertypische Verletzung. Ich habe aber natürlich noch mal hier bei mir im Freundes- und Kollegenkreis auch mal gefragt und da hat Kai Schumacher mir berichtet von einer Verletzung rund um das Klavierspielen.
Sehr gut.
Möchtest du wissen, worum es da ging?
Sehr gerne, ich habe nichts davon mitbekommen.
Ja, ich werde es dir jetzt mal vorspielen.
Also meine liebste Musikerverletzung bisher war ein Riss der Strecksehne im Mittelfinger der linken Hand. Und dann habe ich mir zugezogen bei dem Versuch, meine Nazi-Stiefel anzuziehen. Klingt erstmal absurd, aber es hat sich folgendermaßen zugetragen, ist auch absurd. Ich war angefragt, für einen italienischen Film zwei Klavierbearbeitungen zu schreiben und dann auch den Hauptdarsteller dabei zu dubeln, wie er Klavier spielt. Und die Hauptfigur ist ein deutscher Nazi zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, der Zirkusdirektor in Italien ist, weil er 6 Finger an jeder Hand hat und deswegen von seiner deutschen Nazi-Familie verstoßen wurde. Aber das war wohl irgendwie eine einflussreiche Familie und man konnte ihn jetzt nicht einfach so kalt stellen. Man hat ihm dann diesen Job als Zirkusdirektor gegeben. Naja, auf jeden Fall im Film wird er dann irgendwann später niedergemetzelt von Zirkusartisten, die Widerstandskämpfer werden. Also pädagogisch alles sehr, sehr, sehr wertvoll. Aber zurück zu meiner Verletzung. Ich saß da in dieser Garderobe und musste mir diese Stiefel anziehen, habe da relativ wenig Erfahrung. Dann trägt man ja auch diese komischen weiten Pluderhosen irgendwie und die habe ich versucht, dann in die Schuhe reinzustopfen und habe dann aber nur gemerkt, dass das irgendwann was ganz komisch war an meinem Finger. Es hat nicht wehgetan, aber irgendwas ist passiert und dann habe ich den aus den Stiefeln gezogen und sehe, dass das obere Fingergelenk einfach so lose runterschlabbert und war dann natürlich voll unter Schock und habe erstmal so in Panik mich auf den Weg gemacht ins Produktionsbüro, halb angezogen halt. Ich hatte ja, wie gesagt, die Klamotten noch gar nicht an. Und da war man auch so ein bisschen besorgt, weil ich vermute, aus versicherungstechnischen Gründen war das alles irgendwie nicht so einfach mit dieser Verletzung. Naja, auf jeden Fall hat man dann versucht, meinen Mittelfinger mit einem Eisstiel fest zu schienen. Das hat auch geklappt, tatsächlich. Also es wurde dann mit Tape befestigt und alles schön abgepudert vom Maskenbildner. Und dann habe ich mit einem Eisstiel als Schiene einen kompletten Drehtag in meiner Nazi-Uniform am Flügel besessen und habe so getan, als ob ich Klavier spiele mit komplett steifem Finger. Aber hat irgendwie geklappt. Ja, so war es.
Ja, danke Kai für diese etwas obskure Pianistenverletzung. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, vielen Dank.
Genau, also auch sowas kann passieren. Vielleicht nicht, du spielst ja selten in Stiefeln, oder?
Ja, ich spiele auch selten in Nazi-Uniform. Könnte ja nochmal vorkommen. Ich würde sagen, die Engländer würden es lieben.
Ja, das stimmt. Genau. Sehr gut. Aber damit haben wir das Klavier eigentlich abgefrühstückt. Was ist denn, da würde ich mal weitergehen zu Saiteninstrumenten. Da gibt es ja eigentlich die wahrscheinlich häufigste und möglicherweise auch harmloseste, aber trotzdem lästigste Musikerverletzung.
Nämlich?
Die Blase.
Ach, die Blase.
Die gute alte Blase. Was hast du denn für Erfahrungen mit Blasen?
Ja, tatsächlich, habe ich auch als Pianist schon mal gehabt.
Wirklich?
Ja, ja. Also vor allem damals mit der Band, die ich früher hatte, mit Luca, wo wir alles irgendwann, das ganze Set darauf getrimmt war, laut und schnell zu spielen. Also je lauter, desto besser und je schneller, desto besser und so. Und da wurde auch nur so eingehackt auf die Instrumente irgendwann nur noch und so. Und dann hatte ich tatsächlich manchmal auch so Blasen an den Fingern, ja.
Ja, stimmt, aber das ist auch eine Klavierverletzung übrigens, das, wie sagt man, das Glissando. Wenn man so mit der Rückseite vom Daumen oder so der Seite von der Hand über die Tasten rutscht, dieser Boogie-Woogie-Effekt, da habe ich mir auch tatsächlich auch schon mehrfach die Finger aufgerissen, dass es in Blutbereich ging.
Ja, aber tatsächlich, genau, bei Saiteninstrumenten passiert es deutlich häufiger.
Das ist ja quasi eigentlich eingepreist, ne? Der Gitarrenschüler geht zu seiner ersten Stunde, E-Moll, wird so ein bisschen gedrückt und dann, da gibt es wirklich kein Entrinnen.
Nee, du brauchst erstmal so eine Hornhaut, muss ich erstmal
bilden. Genau, da kommt es dann zur Blase. Die Gitarre, sage ich mal, so als vielleicht das niedrigschwelligste Saiteninstrument, ist erstmal ja so vom Saitendruck nicht so schwer zu spielen. Allerdings muss man sagen, natürlich gerade bei so einer Western- oder E-Gitarre, so diese dünnen Stahlseiten, die graben sich ja teilweise wirklich in die Fingerkuppen, ne?
Ja, du hast gerade von einem niedrigschwelligen Saiteninstrument gesprochen. Ich würde immer noch sagen, dass das auf jeden Fall der Bass ist.
Ja.
Weil da muss man ja nur eine Note spielen.
Ja.
Und aber da tatsächlich erhöhte Blasengefahr. Auf dem Elektrik-Bass und aber auch auf dem Kontrabass.
Ja, absolut. Also
weil sie noch doller schwingt.
Ja, also man muss ja einfach mehr Druck ausüben, ne? Und dann, also ich muss auch sagen, dass mir das auch bis heute passiert, wenn ich jetzt längere Zeit nicht gespielt habe oder wenig und dann plötzlich irgendwie doll und viel spielen muss, dass ich irgendwie Blasen kriege. Nur da ist interessant, bei den Blasen, die ich so bekomme, ich habe natürlich wirklich meterdicke Elefantenhornhäute auf meinen Fingerkuppen.
Ja.
Und dann bilden sich dann da drunter wiederum Blasen. Das ist ganz interessant. Also es ist wirklich ein prächtiger Anblick teilweise. Da gibt es ja normale Blase und auch die gute alte Blutblase.
Ah ja. Und wenn die Blase weg ist, ist halt ist ja nicht besser. Dann hast du halt dann nur noch das Fleisch.
Ja, das ist dann, genau. Und ich habe eine Zeit lang mal gespielt mit so einer Band, die hieß Ring of Fire, Tribute to Johnny Cash. Da war so ein Neuseeländer, der hat so wie Johnny Cash gesungen und da hatten wir so Auftritte. Und da habe ich dann immer mit dem Kontrabass mich der im Country üblichen Slap-Technik bedient. Das heißt, man zieht die Seite und klatscht dann so drauf und dann machst du Bung, Dackadung, Dackadung, hab keinen Bass da, kannst nicht demonstrieren. Nur war das Ding so, ich spielte ab und zu einen Gig mit denen. Und zwischendurch war ich jetzt aber kein aktiver Country- und Rockabilly-Musiker. Das heißt, dass es sehr oft vorkam, dass ich so im ersten Viertel des Konzertes meine Finger anfingen aufzugehen und sich die Haut an den Finger ablöste. Und so richtig bin ich auch nicht hintergekommen. Man kann die halt irgendwie tapen.
Ja.
Das schafft so ein bisschen Linderung. Es gibt Leute, die sagen, man soll dann Sekundenkleber drauf machen.
Ah.
Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Habe ich nur gehört. Aber ist ein ongoing Problem. Also einzige Möglichkeit ist, konstant viel und doll spielen. Dann würde ich meterdicke Hornhäute zu generieren an seinen Fingern. Aber sonst kein Entkommen vor der Blase.
Ja.
Also das ist so typisch für die Saiteninstrumente. Und dann auch gerne mal so, kenne ich das auch von Gitarristen, an der rechten Hand, wenn man so das Plektrum hält und dann zu energetisch an den Saiten langschraubt, dass man sich da auch irgendwie so den Finger aufreißt. Hab auch schon öfter gesehen. Gibt doch gerne mal so ein Pickguard, also so diese Abdeckung auf der E-Gitarre, die so Blutspritzer drauf hat. Was natürlich auch cool ist, wenn man die dann drauf lässt. Und genau, das kommt alles immer wieder vor.
Aber gibt es da auch nicht so bei Gitarristen auch mal so Gelenkprobleme in der linken Hand, wenn sie den Daumen zur Hilfe nehmen und dann umrum so rumgreifen und so viel? Oder ist das alles dann irgendwann mit eingepreist? Ich dachte, es gibt da auch so manchmal so Gelenkschmerzen.
Ja, das gibt also bei Gitarristen ganz doll durch das Problem, dass man auf der Gitarre ja wirklich oft Akkorde greift, die so in unnatürlichen Spreizpositionen sind. Und natürlich auch das Nadelöhr, durch den jeder Lehrling der Gitarre gehen muss, ist ja der Barré-Akkord.
Ja.
Damit ist quasi gemeint, dass man mit dem Zeigefinger zumeist alle 6 Saiten gleichmäßig runterdrückt. Also man drückt ja nicht mit der Fingerkuppe, sondern mit dem ganzen Finger alle Saiten gleichzeitig runter. Und das ist sehr kraftaufwendig und sehr schmerzhaft. Und viele Gitarristen sagen oder klagen vor allem darüber, dass gerade das Barré-Spiel, das ausgeprägte Barré-Spiel sehr kräftezehrend ist und sehr schmerzhaft.
Hm.
Also das ist was ich oft höre.
Ja, also immer schön Capodaster mitbringen.
Genau, Capodaster. Oder für Keyboarder der digitale Capodaster die Transpose-Funktion.
Ja, ich kenne einen sehr bekannten Popmusiker, der diese Funktion sehr gut zu nutzen weiß. So, da wird immer schnell transponiert, sodass die weißen Tasten schön immer zur Verfügung stehen.
Ja, das ist ja bei dir so interessant. Du bist ja auch der Meinung, dass trotz gleichschwebender Stimmung bestimmte Tonarten besser klingen und deswegen präferierst du ja immer Destur, Astur, immer viele schwarze Tasten, ne?
Bass, ja, genau.
Ja, best sagen wir hier nicht.
Ja, ja, ja. Aber genau. Das
ist ein deutscher Podcast, also in B-Dur.
B-Moll auch klingt B-Moll, besser als genau. B-Moll klingt besser als D-Moll, ja.
Ja, also ich sage, meine feste Überzeugung, ich sage, es klingt genau gleich, aber ich verstehe, dass das besser in der Hand liegt. Und da habe ich mir für dich überlegt, dass man eigentlich, du bräuchtest eigentlich so eine umgekehrte Transpose-Funktion, dass man so Stücke in C-Dur nach D-Dur transponieren kann, ah, ja. Damit du alle Stücke mit schwarzen Tasten spielen kannst.
Damit ich auch mal was in C habe, meinst du?
Genau, ne? Ja.
Damit man so ein bisschen Diversität in meinen Stücken hat.
Genau.
Hat man, habe ich so aber auch.
Genau, denn, weil auf der, ja. Auf der Bass, auf dem Kontrabass oder auch auf vielen Streichinstrumenten, da sind natürlich Tonarten mit weniger Vorzeichen interessant.
Mhm.
Weil da die kräftesparende Leerseite ins Spiel kommt.
Genau, aber es gibt ja auch so unter Blasinstrumenten dann so bevorzugte Tonarten, wo man besonders gut drüber düdeln kann.
Ja, ja, klar. Das sind halt durch die Transposition sind das dann so Tonarten wie S-Dur, As-Dur. Was halt, weil die denken ja, sie spielen C und F, wenn sie S und As spielen. Also jetzt auf dem Altsaxophon zum Beispiel.
Ja.
Na gut, das sind die Saiteninstrumente. Und dann dürfen wir aber natürlich eine Sache nicht vergessen. Die Geige, der Geigerfleck.
Entsteht am Hals, oder
was? Am Hals, genau. Weil man immer die Geige da sein Leben lang ranpresst an den Hals, haben dann viele Geiger, professionelle Geiger, einen Geigerfleck.
Ja.
Also man
auch immer so eine leicht schräge Haltung
entwickelt sich dadurch. Ja, ja, ist auch kein Knutschfleck, ist ein Geigerfleck. Also muss man natürlich auch bei Saiteninstrumenten sagen, also alle Saiteninstrumente eint, dass die natürlich ergonomisch nicht so optimal zu spielen sind, weil natürlich immer eine Schulter irgendwie sich so anders verrenkt als die andere. Mhm. Also kannst du, egal welches Instrument, da kommt es früher oder später zu einer ungleichmäßigen Belastung. Das ist dann den Geigern so zu eigen. Ja, das habe ich zu Saiteninstrumenten, ist mir das eingefallen.
So, jetzt nochmal eine Quizfrage an dich.
Ja.
Was war denn das damals? Wir waren in der Musikhalle mal, auch bei einem Konzert von Charlie Hayden Quartet West.
Ja, waren wir da wirklich zusammen?
Ja, ziemlich sicher. Oder war ich da mit Benny?
Ich glaube, ich war da nicht.
Aber vielleicht hast du auch mal Charlie Hayden gesehen, der spielte immer hinter Plexiglas im gehobenen Alter, hat er sich immer hinter Plexiglas versteckt. Was hat es denn damit auf sich? Ging das auch auf so eine Verletzung zurück? Oder
hinter Plexiglas, also du meinst wie an so einem keimfreien Raum, dass er so...
Ja, der hatte so einen eigenen Raum aufgebaut.
Also ich glaube, das ist eine Frage der Mikrofonierung. Das wird ja bei Schlagzeugen auch gerne gemacht, dass man da so Plexiglasscheiben vorstellt,
okay.
Um nicht so viel Übersprechung zu haben.
Ja, ich dachte, das hätte was vielleicht mit seinem Hörvermögen oder so zu tun.
Das könnte auch sein, ja. Also ich vermute mal, es liegt daran, dass man den Bass besser mikrofonieren kann, wenn da nicht so viele Übersprechungen drauf sind.
Okay, ich google das nochmal, weil ich glaube, das hatte irgendwas mit seinem geschundenen Ohr zu tun hatte. Und das ist ja natürlich auch etwas, was Musiker hin und wieder haben.
Ja.
Geschundene Ohren, bestes Beispiel natürlich Beethoven. Allerdings war er natürlich dann zu der Zeit auch schon sehr alt.
Ja.
Und hat sich dann einfach gedacht, egal, ich kann auf meine Ohren auch verzichten. Ich kann auch so weiter komponieren.
Richtig.
War eben egal. Aber genau, der Hörsturz ist auch sehr präsent unter Musikern, ist allerdings meistens nicht induziert durch Lautstärke, was Musiker immer glauben, sondern in den meisten Fällen ist es stressinduziert.
Ja.
So. Trotzdem haben Musiker das relativ oft, wahrscheinlich, weil sie oft Stress empfinden.
Also ich muss sagen, ich habe keine Erfahrung mit Hörsturz oder Tinnitus.
Ich selber auch nicht.
Nee, genau. Also ist an mir vorbeigegangen. Also ich kann mich nur erinnern, in jungen Jahren, wenn man in so kleinen, verschimmelten Proberäumen so musizierte zusammen und auch alle nicht so richtig Kontrolle hatten über die Dynamik ihres Instrumentes. Also gibt es natürlich bis auch mit, ich habe auch Kollegen, die Dynamik auch nicht unter Kontrolle haben, obwohl sie Profis sind in Tüdelchen. Aber genau, das ist in jungen Jahren oft nochmal anders. Und dann gerade Schlagzeuger, die alles wegdreschen, da kann ich mich erinnern, dass mir da auch die Ohren klingelten
in manchen Formationen. Tatsächlich, ich war ja früher Schlagzeuger und jetzt wo du es sagst, als Teenager bin ich tatsächlich mal zum Arzt gegangen, weil so ein Ton nicht weggegangen ist.
Ja.
Und er hat mir dann gut zugeredet und meint, das wird schon wieder. Ich sollte mir Ohrenschützer besorgen, wenn ich Schlagzeug übe. Hat dann auch geklappt. Also deswegen, da hatte ich schon mal so einen kurzen Tinnitus. Und das ist, manchmal ist das ja auch konstant. Also bei manche Leute haben das dann ein Leben lang, ne?
Da kann man so einen Referenzturm, an dem man dann auch die Instrumente stimmen kann.
Ja, tatsächlich. Unter Schlagzeugern weit verbreitet der Tinnitus.
Ja.
Ja, und das kann auch nach einem Hörsturz entstehen.
So ein Tinnitus. Und das ist ja auch unserem lieben Kollegen Paul Jakob Drams, mit dem ich immer Wojciech spiele, ist ja sowas Ähnliches passiert, vermeintlich. Und da hat er uns auch von berichtet, Ich spiele dir hier mal was vor, ja? Dass du da mal im Bilde bist, wie es Paul Jakob Dramm ergangen ist.
Hallöchen. Also, weil ihr es nochmal per Sprachnachricht wissen wolltet, ich dachte, ich hätte einen Hörsturz auf der linken Seite und bin dann zum Doktor gegangen, der mir dann ein sehr gutes Hörvermögen bescheinigt hat und mir einen Pfropf aus dem Ohr geholt hat, der ungefähr so groß wie ein Stück Oropax war. So viel zu meiner Krankengeschichte. Scheiße, jetzt habe ich einen Bus verpasst.
Ja, genau, so kann es auch gehen. Ja. Das wiederum hatte ich auch mal. Das war aber, glaube ich, auch irgendwie so eine Mischung aus Ohrenschmalz und Schwimmbadwasser. Was dazu führt, dass ich auch so verpropfte Ohren hatte. Die habe ich mir aber freigemacht mit so Zeug aus der Apotheke.
Ja, also kann man sich so Zeugs holen, das ist widerlich.
Mit so einer kleinen Sprühdose. Aber das, und dann plöppelte das da alles so raus. Man kriegt dann so eine kleine blaue Sprühflasche. Ja. Und dann habe ich mir das so rausgespült. Fand ich sehr gut. Also, aber weil du jetzt gerade bei Charlie Hayden warst, das finde ich nämlich ganz interessant. Das fällt mir.
Ich wollte zu dem Hörpropf auch noch mal was sagen, weil das ist etwas, was in meinem Familienleben tatsächlich auch mal eine Rolle gespielt hat. Ein jüngeres Familienmitglied, das gerade laufen konnte, konnte das auf einmal nicht mehr so gut und fiel die ganze Zeit hin.
Und da war ein Legostein im Ohr oder was?
Mir dachte, was ist denn da los? So. Und hat sich ja beschwert über irgendwie Schmerzen im Ohr. Wir dachten so, okay, alles klar. Also ich kann ja auch mal so, ne, wenn du irgendwie so Hearing Aid hast oder so, dass dann halt der Gleichgewichtssinn total beeinträchtigt wird. Und wir haben uns schon sonst was irgendwie überlegt und dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es war letztlich genau das Gleiche. Wir sind dahin, es wurde so eine Gabel ins Ohr gesteckt und so ein riesengroßer Klöt rausgeholt. So super ekelhaft. Und danach lief er wieder wie eine Eins, ja.
Ja, also, wunderbar.
Das ist tatsächlich etwas, was ja, genau, wenn du da im Ohr was hast, beeinträchtigt es ja tatsächlich dein Gleichgewichtsvermögen. So, man läuft wie so ein Besoffener durch die Gegend.
Das ist interessant. Ja, nochmal zurück zu der zu Charlie Hayden, weil das ist etwas, was ich bis heute noch nicht ganz rausgefunden habe. Charlie Hayden hat ja dann irgendwann Polio bekommen, also Kinderlähmung, und hat deswegen auch diese komische Stimme gehabt.
Ja, ein bisschen.
Genau, das lag an der Polio. Ich bin mir aber bis heute nicht genau sicher, weil Charlie Hayden ja so eine relativ unorthodoxe linke Handgreiftechnik hat, ob das auch irgendwas damit zu tun haben könnte oder ob das eher daher kommt, dass er eher aus dem Country kommt, wo man auch den Bass dann teilweise so ein bisschen nicht so mit einer klassischen Technik greift, sondern eher so Marke hausgemachte Technik. Ja. Das habe ich bis heute nicht rausfinden können. Aber wer ja auch an Polio litt, interessanterweise ist ja meine absolute Lieblingssängerin Joni Mitchell. Ja. Und das ist ganz interessant. Joni Mitchell hatte auch in ihrer linken Hand seit ihres Lebens Probleme so mit dem Greifen und hat deswegen immer nur bestimmte Akkorde gegriffen, was dazu führte, dass sie sich ja selber so ein System von offenen Stimmungen überlegt hat. Ja. Auch so viele Akkorde, die man so mit einem Finger barré-mäßig greifen konnte und wo die anderen Finger so ein bisschen entlastet waren. Also sie spielt ganz toll Gitarre, aber wie sie ist ein bisschen ein bisschen geprägt durch diese Kinderlähmung.
Ah, interessant, das ist ja bei Gitarristen öfter so, dass so ein besonderes Spiel durch solche Einschränkungen zustande kommt. Ist es nicht bei Django Reinhardt auch so, dass denen ein Finger fehlt oder so?
Django Reinhardt, der wohnte in so einem Wohnwagen. Und der brannte und der Geschichte nach wollte er irgendwie noch seine Gitarre retten und verbrannte sich seine Hand. Und da gibt es auch Filmaufnahmen von Django Reinhardt. Die linke Hand von Django Reinhardt. Völlig normal intakt sind der Zeigefinger und der Mittelfinger. Und der Ring und der kleine Finger sind so wie permanent angewinkelt und so vernarrt.
Ah, okay.
Da gibt's Filmaufnahmen von. Völlig irre. Und er hat aber so eine Technik, wo der im Prinzip, also er kann so kleine Akkordchen greifen mit allen vier. Mhm. Aber so bestimmte Akkorde. Aber eigentlich alles, was man an Lines hört bei Django Reinhardt, macht er mit zwei Fingern. Was dazu führt, dass er dann auch so Techniken hat, wo er so auf einer Seite so schnell aufwärts rutscht. Ist jetzt aber auch gar nicht so absurd, weil man tatsächlich auch jetzt auf dem Kontrabass, im unteren Bereich des Griffbretts, also bei den tiefen Tönen, die auch tatsächlich eigentlich alles mit das meiste mit drei Fingern macht. Und da auch tatsächlich oft Spieltechniken präferiert, wo auch vor allen Dingen Zeige- und Mittelfinger involviert sind.
Genau, das ist ja aber auch Jazz. Eigen, das gibt's in der sozusagen in der sogenannten Jazz-Technik ja auch, dass hin und wieder Fingersätze verwendet werden, die sich eigentlich auf darauf konzentrieren, sind so dieses die Schwierigkeiten, die man hat zwischen fünften und vierten Finger, weil die an der gleichen Sehne hängen, zu überbrücken. durch so False Fingering und sowas. Ja, genau. Das ist ja etwas, das ist in der klassischen Technik überhaupt nicht akzeptiert, nee. Im Jazz, relativ normal. Aber nochmal zurück zur Gitarre.
Ja.
Da gibt es ja zum Beispiel auch Wes Montgomery, der durchaus alle Finger hatte, aber trotzdem rechte Hand immer nur mit einem Finger gespielt hat. Nur im Daumen, glaube ich.
Ja, ne? Mit dem Daumen. Das lag wohl daran, dass die Nachbarn immer zu laut war und er dann so eine Daumentechnik entwickelt hat. Aber ich mal gehört, der Sage nach.
Okay.
Es gibt auch den, der ist dann mittlerweile verstorben, der blinde Gitarrist Jeff Healy. So ein Blues-Gitarrist, der war blind und ich weiß nicht, ob das Mobbing war, dass man ihm nicht gezeigt hat, wie man so eine Gitarre hält. Auf jeden Fall hat er die auf dem Schoß gespielt. Er konnte sich das ja nirgendwo abgucken. Und dann spielt er so von oben mit den Fingern. Er spielt aber nicht Lap-Stil, sondern er spielt normal E-Gitarre, aber greift so von oben auf die Saiten.
Okay.
Hat sich quasi, also
eine eigene Technik.
Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass er einfach nie gesehen hat, wie man eine Gitarre richtig hält.
Ja.
Aber irgendwie hat er da seine eigene Technik entwickelt. Es gibt natürlich noch Jerry Garcia von den Grateful Dead. Da hat der große Bruder ihm als Kind mal den Mittelfinger der rechten Hand abgehackt beim Holzhacken. Und deswegen muss dann Jerry Garcia sein Plektrum irgendwie anders halten. Und es ist in der rechten Hand, also in der Anschlaghand so ein bisschen beeinträchtigt gewesen. Aber jetzt, wenn wir bei Polio waren und bei Jazz eigene Techniken, ich finde, die Krone aufsetzt allem spieltechnisch der Pianist Horace Parlin. Hast du den Namen schon mal gehört?
Nein.
Horace Parlin hat sehr, also man kennt den vor allen Dingen, weil er sehr viel mit Charles Mingus gespielt hat. Also er spielt zum Beispiel auf dieser Mingus Aum-Platte. Und Horace Parlin hatte auch Polio und die rechte Hand war ist gelähmt gewesen. Also die wichtige Hand am Klavier. So,
ja.
Dass er damit eigentlich nur so, damit kann er so Oktaven greifen oder so kleine Akkorde, aber der kann eigentlich nicht ordentlich mit der rechten Hand spielen, sodass der quasi alles an Lines mit der linken Hand spielt. Also oft mit derselben Virtuosität, mit der das andere mit rechts machen. Und dann ist die rechte Hand immer so die kommentierende Hand oben. Also okay. Hört da mal rein, wenn ihr eine Aufnahme mit Horace Parlin findet. Gibt's auch Filmaufnahmen von? Wie das sieht ganz irre aus. Also die rechte Hand, die klatscht da oben so nur so ein bisschen so Zente rein. Die Finger sind auch so permanent gespreizt nach außen.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Weil ich habe neulich ja diesen Pianisten gesehen im Zigzag, ganz großes Kino, Sullivan Fortner, wo man das Gefühl hat, vielleicht hat er sich den reingezogen, den Typen, weil dem scheint es auch darum zu gehen, mit der Linken das alles machen zu können, genauso gut wie mit der Rechten und die Rechte dann halt für was anderes zu benutzen, wie zum Beispiel Kommentierung oder so. Also es wurde eingezählt irgendwie, Donnelly auf jeden Fall deutlich über 300 so. Und dann halt durchgehend mit links gespielt, weil er Bock hatte, glaube ich, einfach auf die Lage und mit der Rechten andere Dinge zu tun hatte. Es war jetzt nicht, kann natürlich auch ein Show-Off-Effekt gewesen sein, wobei ich glaube ja nicht, weil ich meine, die meisten Leute gucken gar nicht hin oder so, ne? Also
ja.
Also ich meine, der wird ja jetzt nicht die paar Jazzstudenten da beeindrucken wollen, dann wird es schon auch um Musik gehen, so denke ich. Also unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, weil Konzert war schon auch sehr, sehr musikalisch. Also es war kein Show-Off, war kein Sport, so in der, würde ich jetzt sagen. So. Aber genau, das ist, vielleicht hat er sich von diesem Herrn Parlin beeinflussen lassen. Wo ich dachte auch, woher hat er das? Ich habe das auch noch nie gesehen, die Art und Weise, wie der spielt, in der Freizügigkeit und in der Unabhängigkeit. Sucht wirklich seinesgleichen. Große Empfehlung.
Natürlich, aber wenn du die rechte Hand ansprichst, da ist natürlich ganz interessant der Pianist Paul Wittgenstein. Kennst du den? Schon mal gehört? Klaviervirtuose, so weiß ich nicht, auch so, glaube ich, noch im 19. Jahrhundert geboren. Der hat seinen rechten Arm verloren im Felde. Auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs, so dass er dann nur mit links spielen konnte. Wollte seine Karriere aber nicht beenden. War natürlich schon etablierter Pianist. Was hat er gemacht? Er hat seine Buddies gefragt, schreib mir doch mal was für die linke Hand. Und jetzt gibt es von Dutzenden Komponisten im 20. Jahrhundert Klavierstücke, Konzerte für die linke Hand. Also das Prominenteste wahrscheinlich von Maurice Ravel. Ja. Genau, aber das geht alles darauf zurück, dass Paul Wittgenstein gerne,
Hand verloren hat.
Genau, dann gerne mit der linken Hand weiter konzertieren wollte. Und das machte er dann auch, genau.
Okay, krass. Hier, Mark Turner, der Saxophonist, der hat ja auch mal seinen Finger verloren im Rasenmäher.
Au!
Ja.
Und dann?
Wurde ihm wieder angenäht. Er spielt nach wie vor super.
Ja.
Also es hat wohl alles wieder geklappt.
Ja,
aber fiel mir nur da ein. Da hätte man dem Wittgenstein auch einfach den Hand wieder anamputieren. Wie heißt das Gegenteil von amputieren?
Rantackern
können.
Ja.
Das scheint bei Mark Turner auch geklappt zu haben. Allerdings war das natürlich irgendwie auch
80
Jahre später.
Wenn man so einen Finger verliert, dann, also genau, man kann den, glaube ich, irgendwie wieder annähen. Zum Teil, stimmt, ich kannte mal jemand, der hat sich auch die klassische Fingerverletzung durch einen Ring mit dem Ring irgendwo hängen geblieben, Finger verloren, wieder angenäht, war aber auch ein Gelenksteif danach.
Okay.
Der war Pilot, das ging dann noch. Fliegen konnte er, aber ich glaube jetzt Pianistenkarriere nicht
also
so
ich
gut.
Weiß noch, wie das damals mit Mark Turner passiert ist. Es wurden so, konnte ich, der war ganz oft im BIM-Haus früher, als ich da studiert habe in Amsterdam. Und auf einmal hieß es so, er kann nicht kommen. Und dann ging, irgendwie machten solche Gerüchte auch immer schnell die Runde. Man wusste sofort, warum. Aber ein Jahr später war er wieder am Start.
Ja.
Also es ging irgendwie ratzfatz.
Ja. Ja. Also ich glaube auch Rasenmäherverletzung, kannst du dich noch erinnern an die irische Singer-Songwriterin Wallace Bird?
Wallace Bird, ich habe neulich in diesem Podcast versucht rauszufinden, wie die nochmal hieß. Ich glaube, genau, Wallace Bird, mir irgendwie wollte ich sie auch referieren aus irgendeinem Thema, aber mir fiel der Name nicht ein.
Ja,
Wallace Bird, sehr nett, ich habe die mal getroffen, die war ganz sehr nett.
Genau, die ist aber auch neunfingrig, weil die, glaube ich, auch in einem Rasenmäher, meine ich, den kleinen Finger der linken Hand verloren hat.
Genau, und hat auch deswegen so eine spezielle Gitarrentechnik.
Genau, sie spielt Gitarre, ich weiß nicht, ob sie Links- oder Rechtshänderin ist. Also Linkshänder ist ja auch eigentlich so eine Art Verletzung, ne?
Ja.
Muss man sagen. Aber bei Musikinstrumenten, weil die natürlich auf Rechtshänder ausgelegt sind. Genau, und sie spielt halt also greift wie ein Linkshänder, nur upside down. Also das heißt, sie nimmt eine Rechtshänder-Gitarre, dreht die um.
Ja.
Dadurch drehen sich die, also ist die dünnste Seite oben und die alle Griffe verändern sich. Das habe ich auch schon oft bei Linkshändern gesehen, bei linkshändigen Gitarristen, die auch Linkshänder-Instrumente spielen. Also es gibt ja auch Linkshänder, die Rechtshänder-Gitarre spielen.
Ja.
Aber ich kenne auch viele Linkshänder, die, weil sie halt ab und zu dann irgendwie ist nur eine Rechtshänder-Gitarre, gibt dann zumindest so die Grundakkorde auch upside down spielen können.
Krass, ja.
Ja, und es gibt ja zum Beispiel der Bassist Jimmy Heslip, der spielt zum Beispiel von den Yellow Jackets, glaube ich, ne, oder? Der spielt auch E-Bass andersrum. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass quasi. Achso, und der gerade, glaube ich, auch recht angesagte Bassist Mono Neon, der spielt auch andersrum, Linkshand, okay. Bass. Also das ist genau, das ist gar nicht so. Macht ja auch Sinn, weil dann kannst du einfach Rechtshänder-Instrumente spielen. Die drehst du halt einfach. Jimi Hendrix hat es ja auch gemacht. Jimi Hendrix spielt ja eine Rechtshänder-Strat andersrum, nur er spannt die Saiten auch anders auf. Genau, aber das Instrument ist kein ausgewiesenes Linkshänder-Instrument. Genau, das sind so jetzt, aber jetzt hingen wir ganz
schön. Genau, Wallace Bird, ich glaube neulich, als es irgendwie darum ging, um Beispiele aus der Pop-Akademisierung oder so, da fiel mir der Name nicht ein. Die war doch auch in Mannheim, oder? An der School.
Kann sein, ja.
Also ja,
da
genau,
gab es irgendwas. Genau, was ist denn aber mit unseren Freunden, den Schlagzeugern?
Ja, also
erstmal natürlich
das gleiche Problem, die müssen viel schleppen,
ja.
Muss viel geschleppt werden. Dann natürlich das Problem, dass sie alle vier Gliedmaßen benutzen müssen, das heißt mehr Verletzungsgefahr, mehr Potenzial, mehr Verletzungspotenzial, wenn man so will.
Aber da muss man sagen, da kann man am ehesten noch auf die Hände, auf so einzelne Finger verzichten, wird jetzt natürlich jeder Schlagzeuger sagen, nein, braucht man alle Finger.
Fingertechnik,
ja. Hast du nicht
von der Fingertechnik gehört?
Ja, aber natürlich ist das ist, da gibt es ein bisschen größeren Toleranzbereich.
Ja, und dann natürlich, was wir vorhin schon andeuteten, das Problem, dass die immer sehr laut üben und das Gehör sehr doll in Mitleidenschaft gezogen wird
dadurch. Ja, und natürlich ist auch so, dass ja gerne mal so ein Stick zerbricht und dann fliegen die Splitter durch die Gegend. Da kann man sich ja vielleicht aber einen Stick ins Auge stechen.
Oder? Ja, also ehrlich gesagt, hast du das schon mal davon gehört? Ich dachte das auch immer. Es muss was saugefährlich sein, wenn so ein Stick zerbricht oder so. Aber ich habe noch nie von einem derartigen Unfall gehört.
Nee. Aber also ich habe schon erlebt, dass so Stick-Splitter über die Bühne oder durch den Proberaum flitzen.
Ja.
Das habe ich wohl schon erlebt. Also es gibt ja wirklich auch so Prügelknechte, die dann wirklich, wo dann die Schlagzeugstick so aussehen, als hätte da so ein kleiner Biber dran einmal lang genagt.
Ja.
Das ist schlagzeugmäßig. Aber natürlich auch gerne Schlagzeuger mit einer Handverletzung. Wir hatten das mal mit der Eisenbahn, dass Max sich die Hand irgendwas gebrochen hatte oder sowas. Dann haben wir eine Tour gemacht mit Jarita, eine Perkussionistin. Und die hat dann noch, die hat zusätzlich Percussion gespielt oder so ein bisschen, oder Max hat auch mal Percussion gespielt, die haben so ein bisschen gewechselt. Ja. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben dann quasi ich weiß gar nicht mehr, welche Hand das war, aber wir haben quasi die Hand ersetzt durch eine Percussion.
Okay.
Das hat eigentlich Spaß gemacht.
Das war gut.
Aber wenn das natürlich chronisch ist, sagt dir denn der Name Rick Allen was?
Nein.
Das ist der Schlagzeuger der Gruppe Def Leppard.
Ja, das sagt mir was.
Genau, so ein bisschen so Hardrock-Metal. Und der hat nämlich einen ganzen Arm verloren beim Autounfall.
Oh, krass.
Ja, und dann haben die Kollegen aber nicht gesagt, raus mit dir, sondern der spielt tatsächlich, ich weiß ja, ob die noch spielen, aber also, glaube ich, sogar noch eine aktive Band, der spielt einfach mit einem Arm.
Ah.
Und ich
hat dann Double Bass
Ja, gelernt, also genau, mit Blastbeat, das ist, geht halt nicht mehr, weil du quasi Double Bass Pedal geht natürlich nicht mehr, weil er jetzt mit, ich glaube, er spielt mit dem linken Fuß, also der auf der Hi-Hat-Seite, damit spielt er die Snare.
Ah, okay.
Der tritt dann damit die Snare und hat dann noch eine Hand zum Hi-Hat-Kloppen und mal so ein Fill. Interessanterweise in meinem YouTube-Algorithmus wird mir jetzt immer reingespielt, so ein Schlagzeuger im Rollstuhl, der immer spielt. Und der macht das so, die Kickdrum spielt er, da hat er sich irgendwas gebaut, da wippt er immer mit seinem Rollstuhl so vor und zurück und spielt dadurch die Kickdrum.
Genial.
Ja, also auch das geht. Genau, aber sonst Schlagzeuger vor allen Dingen das Geschleppe, ne? Das ist klar, das geht auf den Rücken. Und Schlagzeuger natürlich sehr anfällig, ne? Wenn da eins der vier Gliedmaßen ausfällt, ist schon Ende Gelände.
Ist eigentlich schon Ende Gelände, genau.
Genau.
Dann natürlich auch Bandscheibe.
Ja, die Klassiker.
Ja.
Was ist denn mit Bläsern? Da haben wir beide herzlich wenig Ahnung von, gehen wir offen zu, von Blasinstrumenten.
Also bei John Coltrane wissen wir, dass er Zahnschmerzen hatte. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das durchs Instrument zustande gekommen ist.
Ich dachte, weil er so eine kleine Naschkatze war.
Ja, ich glaube auch, der hat aber gern genascht. Ja. Ja. Der liebte Zucker.
Genau. Ja. Also das Krasseste, was ich mal erlebt habe, bei einem Kollegen an der Trompete, der hatte tatsächlich einen Bauchnabelbruch.
Echt?
Ich weiß nicht genau, was das ist, aber da platzt einem irgendwie wohl der Bauchnabel raus, wegen irgendwie zu viel Druck auf dem Bauch oder so. Die müssen ja immer mit Stütze spielen.
Ja.
Und dann brach der Bauchnabel. Und dann war der Bauch so verbunden. Und dann irgendwann ging es wieder, aber...
Ist das dann nicht auch bei, wie heißt denn das, ganz große Sousaphon?
Ja.
Wenn du das immer halten musst und blasen, dass du dann gefährdet bist, so einen Leistenbruch zu bekommen?
Oh ja, sowas habe ich immer gehört. Ja, es gibt ja tatsächlich das Phänomen, dass Lead-Trompeter in großen Big Bands, die so ganz hohen Töne spielen, dass die mit Windel spielen. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Weil natürlich bei dem ganz hohen Ton, da baut sich da unten ohne Rum ganz viel Druck auf. Und dann ist, genau, da kann da mal durch, aber durchaus mal.
Genau, deswegen für Trompeter ist es natürlich richtig krass, wenn die eine dicke Lippe haben oder sowas, dann ist da kannst du es vergessen, kannst du nicht spielen.
Genau, da gibt es ja tatsächlich sogar das Satchmo-Syndrom, nennt sich das, benannt nach Louis Armstrong. Wenn man so Fotos vom späten Louis Armstrong sieht, der hat so eine ganz lustig aussehende Lippe, die so vernarbt ist. Das liegt daran, dass dem mal die Lippe geplatzt ist, weil er so Gas gegeben hat.
Ja. Ja. Genau, da ist ein unglaublicher Druck drauf und du kannst nicht so richtig ausweichen. Ich glaube, beim Saxophon, glaube ich, kennst du so... Jetzt ist gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass es da schon so ist, dass du doch so ein bisschen nochmal einen anderen Ansatz finden kannst, das ein bisschen und so anders nochmal reinführen kannst in deinen Mund, das Mundstück und so. Und bei der Trompete ist irgendwie, gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Du kannst nicht irgendwie rechts oder links, sondern du musst halt zentral sitzen.
Ja.
Und wenn das nicht funktioniert, also da halt, weil irgendwie ein Pickel drauf ist oder du dich gestern geprügelt hast, deswegen sollte man sich als Trompeter nicht prügeln. Also das hätte Miles Davis vielleicht auch mal verinnerlichen sollen.
Mhm. Hat der gern geboxt.
Der hat sich gern geboxt und da kriegt man natürlich gern mal eine dicke Lippe.
Ja, interessant ist da aber, also bei Bläsern natürlich immer Thema Ansatz, Ansatz, Ansatz. Ne? Diese Muskeln da in den Lippen, wenn die weg sind, gerade bei Blechbläsern, das scheint ein Problem zu sein. Ich spiele aber auch öfter mal da mit auch unserem Kollegen von vorhin, Paul Jakob Drams, schöne Grüße, Wojciech am BE, da haben wir ja drei Bläser, Saxophon, Posaune, Trompete und Damian am Saxophon spielt auch Bassklarinette und Flöte. Und es gibt Passagen in diesem Stück, wo die Bläser sehr, sehr lange am Stück so spielen, lange Töne oder so repetitive Figuren. Und die drei sitzen da manchmal und klagen über schmerzende Mäuler.
Ja.
Weil das wirklich, wirklich körperlich anstrengend ist.
Ja, glaube ich.
Ja. Genau. Das muss ich aber auch nochmal zum Bassspielen sagen. Also das ist ein Problem, was ich aber nur am Kontrabass habe. Ich habe wirklich auch regelmäßig bei langen, anstrengenden Konzerten, ich habe so eine Art Blutergüsse in den Fingerkuppen gefühlt. Also die Hände tun einfach weh. Aber nichts an den Sehnen, sondern einfach nur, weil diese Fingerkuppen die ganze Zeit so gequetscht werden. Vielleicht drücke ich zu doll, ich weiß es nicht. Aber das sind so Verletzungen durch, oder ja, Schmerzen durch Dauerbelastung.
Ja.
Was sagst du denn zu Dizzy Gillespie? Ist das eine Verletzung? Wenn man den spielen sieht, da bläht sich ja wirklich alles auf. Ne?
Wie die Backen.
So ein Quarkfrosch und der ganze Hals und so. Das ist, glaube ich, aber eher, was mit Bindegewebe.
Das Bindegewebe hat irgendwie nachgelassen irgendwann bei ihm. Ne?
Ja, ich frage mich, ob das schon immer so war oder ob das...
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber man kennt diese Bilder, ja. Das sieht absurd aus.
Zu Blasinstrumenten fällt mir natürlich noch ein, einmal bei dem Doppelrohrblattinstrument der Oboenkranz.
Ja.
Ist auch so eine Art Verletzung.
Das heißt, die können nichts für ihre Glatze.
Nee, genau.
Der Scholz, ja. der kann nichts für seine Glatze.
Genau, weil sich da baut sich einfach Druck im Hinterkopf auf durch die Oboe. Man sagt ja aber auch, ich weiß nicht, das ist vielleicht Urban Legend, aber dass man mit der Oboe auch mal so ein Hirnaneurysma oder sowas kriegen kann.
Oh, oh.
Ich weiß nicht, ob das gefährliches Halbwissen geht.
Das ist wirklich sehr gefährliches Halbwissen. Mittlerweile haben wir ja diese Legende von dem Oboenkranz auch zu noch und nöcher repetiert in diesem Podcast. Und ich habe mir da auch schon mal sagen lassen, das ist wohl die größte Lüge auf Gottes Erdboden. Aber ich will da nicht so richtig von lassen.
Nee, ich auch nicht.
Ich glaube, es trotzdem wahr. Ich glaube, die wollen es nicht wahrhaben. Ja, ja. Es gibt so eine Oboen-Lobby, die versucht dagegen zu agitieren. Ja. Aber eigentlich ist es doch vollkommen klar, wo die Glatzen herkommen.
Ja, da finde ich aber interessant bei so einem Blechblasinstrument, da braucht man natürlich starke Lippen, aber man muss ja eigentlich immer nur so 3-4 Knöpfe drücken, je nachdem. Das heißt, und da fiel mir auf, es gibt doch diesen ein Hornist, der keine Arme hat.
Ja,
kennst du den?
Ja, der spielt mit den Füßen, oder?
Der spielt Horn mit den Füßen.
Genau. Ja, Wahnsinn, ja.
Ja, mit den Zehen.
Ja, ich habe vergessen, wie er heißt, aber
stimmt, der spielt schöne Wahnsinn. Grüße. Ja. Genau, sehr beeindruckend. Genau, und der hat auch keine so Ventile, die so man so reindrückt, sondern der hat diese Klappen, wie er so bei der klassischen Trompete auch. Also nicht Klappen, so Hebel. Und die spielt er mit den Zehen.
Ja, Wahnsinn. Ich habe das mal gesehen.
Ja.
Und wirklich echt richtig gut. Mhm. Also Weltniveau.
Ja, genau. Ja, ja. Das ist ein richtig etablierter klassischer Hornist. Ja. Genau. Völlig irre. Auch das geht.
Also jetzt müssen wir wahrscheinlich nochmal über Sänger reden, oder?
Ja, auch da Verletzung. Ja, da gibt es natürlich diese Knötchen und sowas.
Ja,
Heiserkeit. Also
Heiserkeit, das ist jetzt natürlich, genau, die leiden vor allem natürlich immer unter dieser konstanten Gefahrenlage Erkältung.
Ja.
So, aber das können wir jetzt nicht wirklich als Verletzung abtun.
Nee.
Aber das ist tatsächlich ja so ein konstantes Problem, dass die Stimme halt, sofort in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn ein kleiner Virus rumgeht.
Ja.
Oder ich glaube, Mio hatte auf unserem Instagram-Account geschrieben, der Haser wäre auch ein Problem.
Ja, ich glaube tatsächlich weniger der Haser als die Nebelmaschine. Es gibt ja Bodennebel, Nebel, der ist so ein bisschen dichter, und Haze, das ist eher so wie Wasserdampf.
Genau, wir hatten doch einen Aachen-Kunstnebel, der stand
auch so ein bisschen. Ja, das ist dieser Nebel, und der setzt sich wirklich so ein bisschen auf die Schleimhäute,
Ja, der sah aber echt top aus,
muss man sagen. Und da gibt es wirklich einen Interessenkonflikt, ne? Weil Konzert ohne Nebel.
Wir haben ja in Aachen auch mit Rob gespielt, der 2 Stücke gesungen hat. Also er hat sich ja jetzt nicht beschwert. Vielleicht 2 Stücke gehen aber auch klar. Aber ich habe das bei ihm auch noch nicht mitbekommen. Also diesen Haze-Hass.
Ja.
Also aber den scheint es unter Sängern zu geben.
Ich habe ja ein Vorurteil.
Unter Blasinstrumenten allerdings auch hin und wieder.
Ja.
Oder? Ich glaube, Bläser beschweren sich manchmal auch über den Haze, weil der, glaube ich, die Stimmung oder so beeinträchtigt.
Ja, aber man sagt ja auch im Fernsehen, sagt man ja auch immer, Bild schlägt Ton.
Auf jeden Fall. Also genau, weil es muss ganz viel Haze auf der Bühne. Es macht sonst keinen Sinn. Also es ist für alles besser. Für die Show, für das Gefühl der Spielenden, natürlich für die Wiederverwertung, das heißt für die Fotos, die gemacht werden so. Die sehen ja alle top aus, sobald da ganz viel Haze auf der Bühne ist. So, ne?
Ich hatte halt auch schon Singende, mit denen ich musizierte, die auch wirklich da Stimmtherapie und dies und das und Stimmbildung und so da wirklich am Arbeiten waren. Ich habe aber einen Vorurteil. Ist ungerecht von mir, aber vielleicht ist das einfach auch so, hat Gott da einfach die Qualität der Stimmbänder ungleich verteilt. Habe ich schon mal gesagt, mein Eindruck ist, bei den Singenden, entweder ist es immer was oder ist es nie was.
Ja,
es gibt zwei Sorten. Die immer blubbern und sich einsingen und immer Aua haben, und dann gibt es die einfach immer röhren und es ist nix.
Es ist nix, genau. Deckt sich mit meinen Erfahrungen auch, was die Sänger angeht und Sängerinnen. Entweder, genau, es ist immer ein Problem und es muss auch sehr viel kommuniziert werden oder es ist halt einfach nicht da.
Es gibt ja in der Mitte wenig. Also bitte jetzt Shitstorm auf 3, aber das ist meine anekdotische Evidenz.
Ja. Dazu. Deckt sich mit meiner, aber genau, das ist noch keine Studie natürlich.
Ja, so, klar. Aber Gesang ist, muss man auch sagen, ist natürlich auch für so einen Touralltag nochmal was anderes als andere Wehwehchen, wo man irgendwie so mit dem Workaround dann irgendwie doch spielen kann, dann spiele ich halt nur rechte Hand oder so. Das
muss man ja auch sagen, dass in der Popmusik, wo die Sänger natürlich eine besondere Rolle haben und so, dass es dann natürlich dann auch die Gefahrenlage die größte ist, wenn das eigentlich, man muss es ja schon sagen, das wichtigste Element einer so einer Show ist ja dann die Stimme und der Gesang und so. Wenn die unter Gefahr ist, ist das natürlich schwer für das Fortbestehen eines Konzerts. Allerdings ist es natürlich auch so, dass der Druck am höchsten ist auf die Protagonisten und Protagonistinnen. Ja. Und ne, das ist natürlich am meisten Stress verursacht. Was denn, also das könnte ja so eine Wechselwirkung sein.
Und man muss auch fairerweise sagen, dass natürlich in der Popmusik oft, Pop-Rock-Musik, die Bühnen oft sehr, sehr laut sind.
Ja.
Und das ist wirklich ein Wettrüsten im Monitor da stattfindet, damit man sich dann überhaupt hört beim Singen und so. Und das ist alles andere als geil. Also jetzt nur beim bloßen Backing singen auf großen Bühnen mit nicht in ihr Monitoring, merke ich, wie stressig das ist.
Ja, und was können wir als Vertreter akustischer Musik diesem Loudness War entgegensetzen?
Leisigkeit.
Ja, Leisigkeit. Nämlich einfach mal den FOH darauf hinzuweisen, komm, 3 dB runter die Anlage und so. Es tut allen gut.
Ja, ja, also es ist aber, ich meine, das ist ja auch nochmal so ein Sonderfall, aber tatsächlich können wir an anderer Stelle auch nochmal drüber sprechen. Ja. Muss ja nicht alles Pulver verschießen, aber Hörsituation auf Bühnen und Monitor, Wettrüsten am Monitor ist ja wirklich ein Thema.
Ja.
Naja, aber wie gesagt, die gerade auch so in der Klassik und so, ne, wenn man singt, es gibt ja auch so klassische Solisten, da brauchst du eigentlich einen Waffenschein für die Stimme. Und da sehe ich auch wirklich, da wird dann mit Mondwasser gegurgelt und alle Tricks und 3 Schals und ja, das ist tatsächlich, ja, ich verstehe die Anfälligkeit, das kann ich nachvollziehen.
Ja. Ja, man kann sich nicht verstecken als Sänger und als Sängerin, kann man sich einfach nicht verstecken. Das muss man schon auch damit einpreisen.
Natürlich,
das
absolut.
Das ist anders als andere Leute auf der Bühne, die vielleicht dann leichter mal so einen Workaround finden.
Ja, und auch so ein schiefer Ton ist auch irgendwie noch mal peinlicher als eine falsche Note.
Ja,
irgendwie stimmt. Ist das dann, wenn es dann... Also ich kann mich aber auch daran erinnern, dass Francesco mal auf Tour irgendwie krank war und dem fehlte dann einfach nach oben eine halbe Oktave. Das war völlig irre. Also so eine Quinte.
Weg.
Ja, es war einfach weg. Kam man nicht hin. Da kam nur raus. Ey, wirklich wie so eine Ente im Stimmbruch klang der.
Na gut, da kann man natürlich dann die Bob Dylan Workaround nutzen und einfach so alles ein bisschen so singen.
Bei Bob Dylan gibt es auch die Schreiphase. Alles. Alles schreit. Genau. Ja. Hast du eigentlich Dingser gesehen, den Bob Dylan-Film?
Nein, habe ich noch nicht.
Genau, wir müssen irgendwann noch mal die große Bob Dylan-Folge machen. Für alle Dylanisten.
Dylanismus, ja. Ja, okay. Ja, habe ich ja noch nicht. Mache ich.
Ja, so. Dann aber natürlich noch haben wir irgendwas von unseren Impros vergessen, was die uns so noch...
Ich glaube, das Wichtigste ist dabei.
Ja, ja, genau. Gab natürlich auch wirklich sehr, sehr viel Mehrfachnennung, Rücken, so ein Kram.
Ach so, irgendwas war festgezogen am Schlagzeug.
Habe
ich noch gelesen.
Ja, schöne Grüße an Alex, weil die Schraube an der Hardware so festgezogen war.
Und dann verrenkt man sich irgendwie komisch. Das ist ja auch echt immer, guck mal, wenn man auf diesem komischen Hocker sitzt, dann muss man sich sonst wohin renken, um an irgendeiner Schraube zu drehen und so. Und dann klar, geht auch wieder auf den Rücken.
Ja, aber wirklich Mehrfachnennung, Tinnitus, Sehnscheide, das sind so die Klassiker.
Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube ja, eine sehr große Gefahr geht vom Laden aus auch.
Ja, ja.
Und das
sollte man Musikern nicht überlassen. Das ist eigentlich eine Frechheit.
Also ich muss auch sagen, dass wenn ich mich zumindest in meinem Umfeld umgucke, es gibt natürlich andere Bands, gerade weiß ich so, wenn jetzt die Gruppe, die Misfits, die hatten wohl auch immer eine Hantelbank mit auf Tour. Aber ich dachte, die meisten Leute in meinem Umfeld, die meisten Kollegen sind auch eher so leptosome Kabelarme, wo ich das Gefühl habe, dass da ist mit Schleppen, das ist auch nicht gut, wenn die schleppen.
Wie gesagt, also dadurch kommen auf jeden Fall ja auch Überlastungen zustande. Ich glaube nämlich auch, dass meine Überlastung dadurch nochmal verstärkt wurde, dass ich die ganze Zeit diese blöde Merch-Kiste mit dabei hatte, die dann ja erst in London alle war. Die hatte ich irgendwie nicht gut, gut verpackt und so. Hatte die dann zusätzlich noch und das, ich hatte euch die dann hin und wieder gegeben, so, aber ich weiß, dass so in Mannheim wurde es echt kritisch und da hatte ich sie ja dieses ganze Stück von Bahnhof zu Hotel geschleppt.
Ja.
Das ist halt durch das Loading. Das Loading ist nicht für die Musiker, das ist für alle anderen. Wir sollen ja die Show machen.
Ja, na gut, aber da muss ich aber auch sagen, so ein bisschen Pech gehabt. Ich, als jemand, der seit Dekaden dem Kraftsport frönt, kann ich nur sagen, Leute,
ran
mit den Proteinen und ran an die Eisen. Das ist nicht zu eurem Schaden.
Das ist sicherlich richtig, aber man muss ja auch noch geile Stücke schreiben und die ganzen Kram machen und auf Instagram irgendwelche Posts absetzen und so. Wie soll man da noch Sport machen?
Na, ich war jetzt gerade, nachdem ich da meine Korrekturen von der GP hier in Paderborn gemacht hatte, da war ich noch kurz in der Oper eine Stunde.
Jetzt, ist das hier ein Hochkultur-Podcast?
Oder in was? Der Schwimmoper Paderborn.
Ach so, okay.
Ich war gerade schwimmen.
Was? E-Schwimmen oder was?
E-Schwimmen, genau. In der Subventioniertes E-Schwimmen. In der Schwimmoper Paderborn. Ganz, ganz was Feines. Ja. Also Vorsicht beim Laden, da fällt auch Leuten gern mal was auf die Füße. Und das sagte Marco, schrieb, schöne Grüße, der hat uns mal fotografiert auf Tour mit der Eisenbahn. Ich kann mir vorstellen, dass das da passiert ist, nämlich die Finger aufschneiden an einem defekten Metallkoffer. Kennst du diese Baumarktkoffer?
Ja.
Und ich glaube, da waren in uns, wir hatten so eine große Kiste, mit, da wo dann mehrere so kleine Koffer drin waren. Und ich meine, dass er anspielte auf möglicherweise eine Verletzung, die er sich dazu gezogen hat. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber irgendwas dämmert mir, weil natürlich auch defektes Equipment sehr gefährlich
ist. Das ist echt sehr gefährlich. Ich hatte vor der letzten Tour, die wir hatten, also nicht dieser, sondern die im November, am Tag davor einen Splitter mir zugezogen, unterm Fingernagel.
Ja, ja, sowas und, ist, also, ja.
Und das ist, also man sah genau, das ging bis zum hinten durch, bis zur, wie heißt das Ding da hinten, die Kuppe oder so, ging man sah den Splitter da durch den Nagel durch. Und so, ich dachte so, oh scheiße, morgen muss ich spielen und so. Das könnte ein Problem werden. Allerdings war es dann nicht so schlimm. Also man konnte ihn einfach so wieder rausziehen. So, und ich hatte dann irgendwie noch 2 Tage so ein bisschen Schmerzen, aber es war lange nicht so schlimm, wie jetzt ein Sehnscheidenentzündung.
Ja, aber es ist ja auch so entwürdigend, ne, dass man teilweise durch so Mikroverletzungen wie eingerissene Fußnägel, wollte ich schon sagen, eingerissene Fingernägel, wie quasi das ganze Spielen nicht mehr funktioniert.
Ja.
Das ist halt wirklich Kacke.
Ja. Entwürdigend trifft es.
Ja. Also, genau. Dass man sagt, nee, ich kann nicht spielen, mein Fingernagel ist eingerissen.
Ja, oder Nietnagel, kennst du das?
Nein.
Das ist diese kleinen Reißerchen neben dem Nagel, die es
manchmal gibt. Ja, genau, das meine ich. Ja, sowas.
Also das ist echt, das sagen Leute, es kommt durch Vitaminmangel oder so irgendwie vermehrt zustande oder so.
Das kann ich mir bei dir gut vorstellen.
Ja, aber hin und wieder hat man das ja, also, ne, genau. Dann reißt das da so ein bisschen auf, man knubbelt da so ein bisschen dran rum, dann ist man direkt schon auf dem Fleisch und so. Und zack, hat man schon wieder Probleme beim Spielen. Also es ist wirklich, ich sollte zur, wie heißt das, Pediküre gehen?
Ja, Pedimani, weiß ich nicht, was.
Weiß ich auch nicht.
Oben, eins ist unten.
Ja, genau. Man sollte da als Instrumentalist wahrscheinlich einfach hin.
Ja.
Einmal die Woche.
Ja, also es gibt ja auch immer, das ist natürlich noch ein Gitarristenproblem, haben wir vergessen. Spielen mit Nägeln. Das ist ja auch wirklich auch wieder so ein Klangbildungsnadelöhr. Das auch total nervig. Ein Kollege von mir, der im Musical spielt, muss dann halt beim einen Musical mit seinen Fingernägeln spielen, so eine Nylon-Gitarre. Und hatte sich bei Zeit da immer einen irrsinnigen Kopf gemacht, um irgendwie jetzt lackiert oder nicht und wie lang und was geht noch. Also es ist wirklich ein Kreuz.
Genau. Also da habe ich mich auch gefragt, dass es da noch keine andere Möglichkeit gibt, die irgendwie aufzusetzen oder so, weil das ist ja voll nervig. Dann hast du halt immer diese langen Fingernägel, musst die gut pflegen und gut feilen jeden Tag und so. Und trotzdem reißen sie dann ja irgendwann ein.
Ja,
und dann ist das Geschrei ja auch wieder groß
bei den
klassischen Gitarristen.
Da gibt es auch so Workarounds. Dass man sich dann irgendwie mit Pappmaché, keine Ahnung, mit aus dem 3D-Drucker oder so irgendwas
da aufklebt. Ich habe auch da das Thema Sekundenkleber schon mal anklingen hören.
Ja, ich auch. Ja, so künstliche Nägel und sowas. Ja. Das ist ein Thema. Aber wenn man da so richtige so Konzertgitarren-Konnoisseure sind ja wirklich der Meinung, es klingt alles viel geiler mit dem Nagel. Und lange Fingernägel sind ja wirklich nicht besonders alltagstauglich, muss man sagen. Weil auch an der linken Hand wiederum, bei Saiteninstrumenten, muss man sich ja die Fingernägel wirklich kurz züchten.
Ja.
Ja, also ich habe auch so einen Auflagepunkt bei meinem Zeigefinger, wenn ich in der Nordwestecke des Kontrabass, so in der Daumenlage spiele, wo eigentlich mir wirklich im Mikrometerbereich dieser Nagel im Weg ist. Und ich probiere den eigentlich seit Dekaden runter zu züchten. Aber der wächst immer nach. Ich möchte eigentlich, dass der da, also es geht schon im Bereich Selbstverstümmelung. Ja. Genau. Ja. Gut, was hast du denn noch, was fällt dir denn noch ein, was wir noch nicht besprochen haben?
Ich habe, glaube ich, alles, ich würde auch mal sagen, wir müssen zum Schluss kommen, es ist ja schon wirklich die Zeit rennt, ne? Man muss ja wirklich sagen, so. Die Leute haben schon wieder eine viel zu lange Folge.
Ja, richtig. Wie lang sind wir denn?
Mit Unterbrechungen.
Ja, oh Gott, ja, alles klar. Ja. Gut, machen wir so. Genau, habe ich auch nichts weiter, natürlich nochmal Musiker mit Behinderungen. Habe ich mir noch aufgeschrieben, haben wir ja schon ein paar. Also ist ja so ein Arm ab, ist eine Behinderung. Interessant natürlich auch der Jazzpianist Michel Petrucciani, mittlerweile verstorben, der an der Glasknochenkrankheit litt.
Ja.
Also auch wirklich sehr klein, kurzwüchsig war, aber irgendwie so normal große Hände hatte und dann sich so auf den Klavierhocker hiefte und dann aber ablederte.
Ablederte, also spielt wirklich unglaublich.
Ja.
Und hatte eine spezielle Mechanik dann für die Füße.
Ja, der hat einfach so
die Pedale zu bedienen.
Ja, aber das ist so wie wenn so, das gibt es ja auch manchmal, wenn so in kleine Leute, die Auto fahren und nicht an die Pedale kommen.
Ah ja, genau.
Sowas, ne? Hat er sich da auch so, gibt es da so ein kleines erhöhtes Pedal, genau.
Ja. War früher öfter im Fernsehen mit bei Roger Willemsen.
Genau, Roger Willemsens Woche oder sowas, einmal Studioband mit Jay Petrucciani. Und auch am Bass Recipes Detlef Bayer.
Ah, Detlef Bayer, genau.
Genau. Den kennen noch einige als Bassdozent. Nicht nur vom Popkurs, sondern auch aus Bremen und Hannover.
Ja, immer gute Stories. Karatekämpfer. Ja.
Karatekämpfer. Stimmt. Hey, Felix. Ich mach Karatekämpfen. Ja. Genau, da kann ich.
Und er hat gerne beim Üben, also ja. er hat gerne Bass auf 400, also Blues auf 400 geübt und dabei ferngesehen. Hm. Das war perfekte Üben,
ja, ja.
Dabei GZSZ gucken und so.
Ja, finde ich auch, also tatsächlich, ich habe auch, bin da so ein bisschen von abgekommen über die Jahre, weil ich dann irgendwie dachte, man müsste konzentriert üben, aber ich habe wirklich in meiner Jugend sehr, 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 sehr viel einfach vorm Fernseher Gitarre und Bass gespielt.
Ja.
Ja. Halte ich auch für ein gutes Konzept. Ja. Vom Fernseher üben.
Genau. Also danke, Detlef. Gott hab dich selig.
Ja.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute mit schmerzhaften Grüßen.
Ja.
Okay. Aber Abschied tut immer auch ein bisschen weh.
Das natürlich. Ist ja nun mal so. Ja, aber wir hören uns ja nächste Woche vielleicht schon wieder. Also,
genau.
Bis dann.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.